Mich motiviert auch besonders in einem großen Unternehmen für Nachhaltigkeit zu stehen, weil dort sitzt man an den großen Stellhebel. Mhm. Es ist vielleicht romantisch, wenn ich für einen kleinen Röster arbeite, aber da habe ich keine großen Hebel in der Hand. Ja. Mhm. Da kann ich vielleicht das eine oder andere Gute tun, es wird eine Person oder einen Farmer betreffen, aber in einem großen Unternehmen, da betrifft es 140.000 Farmer und Farmerinnen in unserem Fall. Da bewegt man schon Dinge und wenn man so ein Big Player ist, dann ziehen die anderen in der Industrie natürlich dann auch mit. Ja. Und man setzt Standards und das macht dann auch Spaß, ja. Da wirklich zu sehen, dass man etwas voranbringt und etwas bewegt.
Willkommen beim Podcast Bits & Bobs Brunch Club, dem Community-Podcast. Ermutigende, lustige, auch manchmal traurige, aber vor allem immer wahre Geschichten aus dem Leben erzählt von und für euch.
Ich liebe Kaffee. Jeder, der einen Tag mit mir verbringt, der ist meistens schockiert davon, wie viel Kaffee ich trinke. Also meistens ist es bei mir Oatmilk Cappuccino. Und meine Kaffeeliebe hat sich aber erst im Laufe des Studiums entwickelt. Und spätestens jetzt im beruflichen Alltag ist es auch eigentlich nicht mehr wirklich wegzudenken. Und nicht etwa als Wachmacher, so wie die meisten jetzt vielleicht vermuten würden, sondern tatsächlich bei mir viel mehr als Genuss. Meine erste eigene Kaffeemaschine, die ich überhaupt besessen habe, habe ich auch bis heute, sehr nachhaltig an dieser Stelle, vielleicht schon einmal ein kleiner Teaser, und die ist mittlerweile sogar schon 8 Jahre alt. Und zwar ist das die Nespresso Citizen & Milk, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, Citizen & Milk, sage ich das so richtig?
Ja, das ist ganz genau richtig.
Da hat sich jetzt gleich meine Gesprächspartnerin eingeschalten schon, um mich da zu korrigieren. Überhaupt, vielleicht gleich Thema Nespresso, bin ich heavy Nespresso-Konsumentin und deswegen freue ich mich umso mehr, dass diese heutige Episode in Kooperation mit Nespresso Österreich stattfindet. Ich sag's euch ganz ehrlich, auch ich werde im Freundeskreis immer wieder mit der Frage konfrontiert, wie nachhaltig unter Anführungszeichen Kaffee sein kann, der in so portionierten Systemen wie zum Beispiel eben diesen Aluminiumkapseln zubereitet wird. Und auch die Herkunft des Kaffees, also wie schaut's mit den Arbeitsbedingungen aus etc. Das sind Dinge, die ich leider selber viel zu selten hinterfrage und deswegen freut es mich ganz besonders, dass ich heute mit einer Frau zusammensitze im Coffee Experience Room, die mir und vor allem auch euch all diese Fragen und noch viele mehr beantworten kann und einfach quasi mit Rede und Antwort zur Seite steht. Herzlich willkommen bei Bits & Bobs Brunch Club, liebe Marianne.
Hallo, danke für die Einladung.
So. Bevor wir jetzt richtig durchstarten, darf ich die vielleicht ganz kurz meinen Hörerinnen und Hörern vorstellen und kurz erklären, wie eine Episode mit dir in das Brunch Club Konzept passt. Marianne Neumüller-Klapper ist Operations und Sustainability Director bei Nespresso Österreich. Was für eine Job Description, erst einmal. Und ihr lernt heute mit mir gemeinsam über die Umweltauswirkungen, die eine Tasse Kaffee hat und alle Möglichkeiten, diese zu verringern. Zusätzlich erzählt Marianne über ihren Werdegang und Female Leadership, was mich besonders interessiert und wahrscheinlich auch euch. Und das ist so ein bisschen dieser Bogen, den ich schließen möchte, wie dieses ganze Thema zu Brunch Club passt. Ich meine, ganz ehrlich, ist Brunch Club Nespresso-Kaffee, das ist fast naheliegend, dass man einen Kaffee zu einer coolen Brunch Club-Episode dazu trinkt. Grundsätzlich haben meine Podcast-Episoden ja immer so ein bisschen das zusammen, dass man spannende Einblicke bekommt, Geschichten und vor allem auch immer irgendwie etwas lernen kann. Und wenn das dann in der Person sozusagen von einer inspirierenden Führungspersönlichkeit erzählt wird, ist, glaube ich, die Mischung echt perfekt. Und ich würde sagen, wir starten jetzt gleich. Wir sitzen zwar im Coffee Experience Room, uns fehlt tatsächlich beiden eine Tasse Kaffee. Und jetzt frage ich einfach einmal, wie trinkst du denn am liebsten deinen Kaffee, liebe Marianne?
Also meinen Kaffee trinke ich am liebsten kurz und schwarz. Ja.
Wow, okay.
Ja, das gibt die richtige Energie und ich mag das sehr gerne in kurzen Shots.
Okay, spannend. Und wie viel dürfen es sein pro Tag?
Naja, das sind so 4, 5, die ich am Tag trinke. Ja.
Okay. Starten wir in das Thema rein. Wenn man das Thema Nachhaltigkeit und Kaffee oder auch Nespresso hört, dann kommt oft einmal die Frage, wie passt das zusammen?
Ja, das passt perfekt zusammen. Und zwar eine Tasse Kaffee von Nespresso hat 27% weniger CO2-Auswirkungen als ein Vollautomat. Mhm. Das heißt, weil 50% der ganzen Umweltauswirkungen passieren beim Kaffeeanbau. Okay. Und deshalb ist der Kaffee dieser wichtige und, sage ich mal, besondere Rohstoff, auf den man gut aufpassen muss. Und in einer Portion Espresso in der Kapsel ist genau die Menge Kaffee drinnen, die es für die perfekte Tasse braucht. Mhm. Ja, nicht mehr und auch nicht weniger. Genau exakt die Menge, die es benötigt. Und noch dazu wird der Kaffee, der in der Kapsel drinnen steckt, auch wirklich sozial und ökologisch nachhaltig angebaut.
Einige Fakten, die du jetzt gleich am Anfang genannt hast, vielleicht gleich mal auf den Einzelnen runtergerechnet. Wie kann denn ich jetzt als quasi Konsumentin, Kaffeekonsumentin, besonders darauf achten, dass halt quasi ich Kaffee oder meinen Kaffee nachhaltig konsumiere? Gibt's da Tipps, die du gleich mal am Anfang irgendwie so lostreten kannst?
Mhm. Ja, also ganz einfach. Also ganz unabhängig auch, welches Kaffee-Zubereitungssystem man verwendet. Wichtig ist, dass man keinen Kaffee verschwendet. Kaffee ist wirklich ein Wertstoff, ja, den man also nicht ganz einfach einen Kaffee zubereitet und dann leert man weg, wie man es vielleicht auch oft beim Filter macht, dass man einen Liter Kaffee sich brüht und dann nur ein Viertelliter trinkt über den Tag. Ja. Das wäre natürlich Verschwendung. Und also wirklich bewusster Genuss ist das eine. Dann auch wichtig, wenn ich Kaffee besorgt habe, eine Packung öffne, immer vor Licht, Luft und Feuchtigkeit schützen. Die Aromen sind flüchtig, die sind sehr schnell weg, wenn ich also eine Packung Kaffee offen stehen lasse. Besonders wenn ich gemahlenen Kaffee offen stehen lasse, sind die Aromen sehr rasch weg. Und dann schmeckt der Kaffee nicht mehr gut. Und da habe ich dann nicht mehr all diese Arbeit, die eigentlich der Farmer und die Farmerin auf der Farm in den Kaffee, in die Produktion hineingesteckt hat, das habe ich dann nicht mehr. Ich kann es nicht mehr genießen, weil es ist ganz einfach, hat sich in Luft aufgelöst, im wahrsten Sinne des Wortes. Das Dritte ist nämlich, Verpackungsmaterial und auch den Kaffeesud zu recyceln. Mhm. Also die äußere Verpackung, einen Karton oder die Kapsel, aber auch den Kaffeesud wirklich zu recyceln. Kaffeesud kann man gut nehmen, Rosen mögen gerne Kaffeesud als Dünger. Also das sind ganz praktische Tipps, die man da mitnehmen kann. Und eine Kaffeemaschine zu verwenden, wenn sie jetzt keine Abschaltautomatik hat, immer gleich nach Gebrauch wieder ausschalten, dass ich nicht unnötig Strom benötige. Und Letzte wäre darauf achten, woher der Kaffee kommt. Also wenn ich jetzt eine Kaffeepackung habe, wo ich nicht sehe, woher, aus welchem Land kommt das, dann weiß vermutlich auch der Hersteller nicht, von welcher Farm und unter welchen Bedingungen der Kaffee angebaut wurde. Also immer zu schauen, woher kommt's. Und billig gekaufter Kaffee ist auch sicherlich nicht sozial nachhaltig. Also Qualität und auch nachhaltige, sozial nachhaltige Qualität hat auch seinen Preis.
Mhm. Wahnsinn, ich hätte mir das jetzt am liebsten mitgeschrieben. Ich habe es ja Gott sei Dank zum Nachhören. Kannst du uns einfach einmal so ein bisschen fiktiv auf eine Reise oder auf den Lebenszyklus von einer Tasse Kaffee mitnehmen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Welche Umweltauswirkungen verursacht auch eine Tasse Kaffee und wie steuert dann Espresso zum Beispiel gegen?
Mhm. Ja, also es ist so, dass, wie gesagt, 50% einer Tasse Kaffee beim Kaffeeanbau, diese Umweltauswirkungen beim Kaffeeanbau passieren. Das heißt, dort muss man natürlich auch groß ansetzen. Also es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Zubereitungssystem. Das Nespresso-System, das für einen Lungo sind es ungefähr 46% der gesamten Umweltauswirkungen, sind beim Kaffeeanbau und 57% beim Kaffeeanbau wäre nicht für Filter oder für einen Vollautomaten. Mhm. Also da sieht man schon, da geht schon ziemlich auseinander. Die nächste größere Auswirkung ist die Kaffeezubereitung. Das heißt, wie mache ich den Kaffee? Das heißt, habe ich eine große Maschine, also Vollautomaten sind meistens größere Maschinen, die brauchen in der Herstellung schon mehr Energie, brauchen aber auch im Betrieb mehr Energie. Und wenn ich eine kleine, kompakte Maschine habe, dann habe ich natürlich hier den perfekten Fußabdruck dann für meine perfekte Tasse Kaffee. Und an dritter Stelle kommt dann die Verpackung. Man würde vermuten, vielleicht Transport, weil der Kaffee von weit her kommt oder Verpackung, das macht's wirklich aus. Das ist es aber nicht, sondern es ist wirklich, die Verpackung kommt erst an dritter Stelle und dahinter kommt dann die Produktion des Kaffees, also das Mahlen und das Rösten und auch der Transport, also auch die Verteilung bis zum Endkonsumenten hin. Also das kommt erst an letzter Stelle
ganz
dann,
am
ganz am Schluss. Ja.
Mhm. Das, was sozusagen der Konsument oft einmal wahrscheinlich als erstes sieht und genau, als erstes sozusagen als den unnachhaltigsten Aspekt irgendwie so identifiziert, was ja
genau
fälschlicherweise dann
ja,
so ist.
Ganz genau. Oftmals wird auf die Verpackung geschaut, na, wie kann man denn eigentlich Kaffee in so kleine Aludöschen da hinein verpacken? Aber das spielt gar nicht die große Rolle. Also die große Rolle ist der Kaffeeanbau, dort ist der größte Hebel, dort muss man ansetzen. Das Zweite ist, wie gesagt, die Kaffeezubereitung und dann erst an dritter Stelle Stelle die Verpackung. Mhm. Und wenn ich die Verpackung gut recyceln kann oder wenn sie aus recyceltem Material besteht, unsere Kapseln sind mit 80% recyceltem Aluminium hergestellt, ja, dann den verbleibenden CO2-Fußabdruck auch dann noch weiter zu reduzieren.
Setzen wir vielleicht gleich beim Kaffeeanbau weiter oder fort. Wie persönlich kann ich mir denn da Zusammenarbeit vorstellen? Also mit diesen Kaffeefarmer, nennt man die so, Kaffeefarmerinnen, mit denen oder von denen Nespresso auch den Kaffee bezieht. Ganz blauäugig vielleicht einfach gefragt, gibt's da auch irgendwelche sozialen Impacts, also auch irgendwie, weiß nicht, sowas wie Pensionsfonds oder wahrscheinlich nur relevanter für solche Menschen ist eine Ernteversicherung oder sowas. Kannst du uns da mal ein bisschen aufklären?
Ja, also all das gibt es auch bei Nespresso, weil wir haben die Besonderheit, dass wir direkte Beziehungen auch zu den Farmern und Farmerinnen haben. Das heißt, wir wissen, woher der Kaffee kommt. Wir arbeiten hier mit mehr als 140.000 Farmer und Farmerinnen weltweit zusammen und die werden unterstützt von 400 Agronomen. Was ist ein Agronom?
Das wollte ich gerade fragen. Was ist ein Agronom?
Ja, ein Agronom oder eine Agronomin, das ist ein Agrarwissenschaftler. Jemand, der sich also sehr gut mit dem Thema Kaffeeanbau auskennt, der hier eine tiefere Ausbildung hat und den Farmer und Farmerinnen wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen kann. Sie unterstützt, wie sie produktiver werden können, aber auch mehr im Einklang mit der Natur arbeiten können. Sprich also kompostieren, mulchen, besser einzusetzen, um dann weniger Dünger zu benötigen, aber trotzdem entsprechende Erträge dann zu erwirtschaften und die Qualität auch zu verbessern, dass sie auch wissen, wie ernte ich richtig den Kaffee, wann ist der richtige Zeitpunkt zu ernten. Ich glaube, man kann das auch ein bisschen für alle Österreicher, wir verstehen alle so viel von Wein, das kann man sehr gut vergleichen. Da muss ich ja auch den richtigen Zeitpunkt wissen, wann ernte ich meine Trauben, wie bearbeite ich nachher dann, dass ich einen guten Wein bekomme und ähnlich ist es bei den Kaffeebauern und da unterstützt Nespresso mit den Agronomen direkt vor Ort. Ja. Und dann gibt es in weiterer Folge, gibt es auch, so wie du es angesprochen hast, Pensionsversicherungen.
Das gibt es tatsächlich?
Das gibt es tatsächlich.
Okay, wow.
Also aktuell sind es so um die 5000 Farmer, die Teil eines Pensionsprogramms sind. Mhm. Jetzt kann man sagen, das ist wenig im Vergleich zu den 140.000. Ja, könnte mehr sein, aber es ist mal ein Beginn und man muss irgendwann einmal starten, gute Dinge ins Leben zu rufen und damit auch eine Sogwirkung dann zu generieren. Mhm. Und diese Farmer, das sind in Kolumbien und in Indonesien, da gibt es sogar schon welche, die mittlerweile in Pension gegangen sind. Und ich glaube, das hilft dann auch der nächsten Generation zu sagen, ich kann eigentlich, wenn ich da mit Nespresso gemeinsam arbeite, verdiene ich mehr. Ich habe mehr Einkommen als jetzt mein Nachbarbauer, der jetzt nicht bei Nespresso im Programm drinnen ist und nicht für Nespresso liefert. Und ich habe dann auch noch eine Pension. Ich muss jetzt nicht bis zum letzten Atemzug am Feld stehen und arbeiten, sondern ich kann auch dann meinen wohlverdienten Ruhestand genießen. Und das gibt dann der nächsten Generation, glaube ich, schon auch den Auftrieb, hier weiterzumachen und nicht das Land veröden zu lassen.
Mhm. Total spannend. Also ich glaube, man muss natürlich da auch ganz klar einräumen, dass dort sicher die Pensionskultur generell eine ganz andere ist als bei uns. Also das ist dort nicht, glaube ich, gang und gäbe. Also dieser Anfang oder sage ich mal, dieser Tropfen auf den heißen Stein, den du da angesprochen hast, irgendwo muss man beginnen. Und wenn es das halt dort einfach nicht verankert gibt, das ist vielleicht für jemanden, der da in Österreich das gewohnt ist und es war irgendwie nie anders da, total schwierig, verständlich. Aber ich finde, du hast das jetzt sehr gut da auch auf den Punkt gebracht. Vielleicht, ich hoffe, ihr habt jetzt nicht unterbrochen.
Ja, definitiv. Und zwar die Ernteausfallversicherung, die wollten wir ja noch ansprechen.
Sorry.
Die Ernteausfallversicherung ist für die Kaffeefarmer und Farmerinnen sehr wichtig, weil durch den Klimawandel sind gerade die Kaffeefarmen sehr stark betroffen. Durch die steigenden Temperaturen oder auch durch Regen zu viel, zu wenig, zum falschen Zeitpunkt kommt es immer wieder zu einem Ausfall der Ernte. Und wenn ich jetzt von dieser Ernte sehr abhängig bin, mein Leben davon, also mein Einkommen davon abhängt, hängt, muss natürlich auch irgendwo für Sicherheit gesorgt werden. Und da gibt es auch für einen Teil der Pharma schon Ernteausfallversicherungen, die sehr schnell und unbürokratisch funktionieren. Weil es bringt nichts, wenn man da lange einreichen muss, bis man dann endlich einmal in 1,5 Jahren vielleicht das Geld bekommt. Da lebt dieser Pharma schon nicht mehr von dem Geld, das er von der Pharma erwirtschaften kann. Dann hat er zu wenig, dann schafft er es nicht mehr. Ja. Also so viele Rücklagen sind da nicht immer vorhanden. Und das ist ganz wichtig, hier solche Dinge auch dann ins Leben zu rufen. Und es sind, wie du auch vorhin gesagt hast, die staatlichen Systeme, so wie sie bei uns ausgeprägt sind, das gibt es ja auch dort nicht. Wenn du selbstständig bist, zum Beispiel in Kolumbien, dann kriegst du keine Pension. Dann kannst du selbst privat einzahlen. Das machen aber dann wenige, weil die eigentlich immer nur bis zum nächsten Tag oder vielleicht bis zum nächsten Monat rechnen. Das ist halt auch eine andere Kultur. Und ich glaube, da kann man den Leuten sehr gut helfen, wenn man da eine Pensionsversicherung, Ernteausfallversicherung ins Leben ruft, damit man die Leute auch ein bisschen schützt und abfedert vor Eventualitäten.
Und vor allem auch wichtig für langfristige Beziehungen. Und das ist ja am Ende, sage ich mal, dieses Kreises ja doch auch ganz wichtig für Nachhaltigkeit, dass man langfristige Beziehungen fördert.
Ja, ganz genau. Also das ist nicht so, dass wir ganz einfach sagen, so, wo ist jetzt der Kaffee am billigsten und dann kaufen wir es einmal da und einmal dort, sondern das sind langfristige Beziehungen, weil wir auch wissen, von welcher Farm bekommen wir welches Geschmacksprofil. Ja? Wie schmeckt der Kaffee von dort? Und wir wollen ja unseren Kunden und Kundinnen immer ein gleichbleibendes Erlebnis. Also wenn du deinen Lieblingskaffee hast, dann, welcher ist das übrigens?
Kann ich mich gar nicht so entscheiden, entweder Arpeggio oder, also Arpeggio trinke ich wirklich schon sehr lang und total gern. Und ich mag aber auch total gern den Columbia, der also ich weiß noch nicht, ob er es abgelöst hat, ja? Aber die zwei sind konkurrierend eigentlich auf Platz 1.
Auf Platz 1, ja. Und da willst du, wenn du deinen Arpeggio trinkst, dann möchtest du, dass der jeden Tag nach Arpeggio schmeckt. Richtig. Und nicht einmal so und einmal so. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir da die langfristigen Beziehungen haben, weil dann wissen wir auch, welches Geschmacksprofil die Bohnen mitbringen, sodass wir wieder die perfekten Kaffees immer in der gleichbleibenden, in der konsistenten Qualität dann zusammenbekommen können.
Ja, total, total wichtig und richtig. Jetzt bist du seit knapp 10 Jahren, haben wir vorher gerade gesprochen, schon bei Nespresso. Ich würde jetzt auch total gerne ein bisschen zu dir als Führungspersönlichkeit kommen. Das, was vor allem auch immer wieder mal Thema bei mir im Brunch Club ist und vor allem auch von dir lernen oder von dir Dinge hören, wie du dort hingekommen bist. Mich faszinieren nämlich persönlich Frauen, die sich vor allem in Führungsebenen beweisen und für den Anfang einmal, ich habe es zwar vorher in der Vorstellung kurz gesagt und deine konkrete Berufsbezeichnung genannt, die übrigens sehr beeindruckend ist, aber für welche Zuständigkeiten konkret bist du bei Nespresso da oder zuständig?
Ja, das ist recht umfangreich. Wir könnten auch umgekehrt anfangen und sagen, wofür bin ich nicht zuständig? Also was mache ich nicht? Ich mache nicht Verkauf, ich mache nicht Finanzen und ich mache nicht Marketing.
Okay.
Also jetzt grob gefasst und der Rest ist dann bei mir. Was heißt das? Das ist also Supply Chain, damit habe ich begonnen. Mhm. Also als ich bei Nespresso gestartet habe, habe ich als Supply Chain und Procurement, also Einkaufsdirektor gestartet. Bei Supply Chain kümmert man sich um die Planung, dass immer ausreichend Kaffee, Maschinen, Accessoires auch hier im Markt sind. Wir schätzen ab, was werden wir verkaufen, was werden unsere Kunden kaufen. Und da müssen wir genug Ware auf Lager haben. Das ist ein Teil, das ist die Planung. Dann das Lagermanagement, also wie wird es eingelagert, wie ist der Prozess im Lager, wie verteile ich die Ware auch an unsere Geschäfte, an unsere Boutiquen und natürlich auch die Kundenbelieferungen, also welchen Paketzusteller verwenden wir. Wir haben die Post, mit der wir sehr eng zusammenarbeiten, aber wenn es schnell gehen muss, mit welchem Expressdienstleister arbeiten wir. Also all diese Dinge und auch dazu sehen, dass wir wirklich einen perfekten Service haben. Also bei uns bestelle bis 20 Uhr und bekomme am nächsten Werktag deine Lieferung. Das ist im Normalfall unser Serviceversprechen.
Kann ich bestätigen. Haben wir erst vor 2 Wochen, waren wir total überrascht, weil da haben wir als Family alle bestellt über meinen Account. Das ist echt am nächsten Tag gekommen.
Ja, das kommt dann sehr schnell.
Ich war, also hätte ich mir echt nicht gedacht. Also es ist jetzt keine Werbung an dieser Stelle, sondern ich war echt überrascht, dass das geht und war so,
hau. Ja, und das, da wollen wir die Kunden überraschen und besonderen Service bieten. Ja. Also ich glaube, das kann man als Luxury Brand, wenn man das so sagt, das muss man auch irgendwo ein bisschen ein Zusatz Nutzen bringen und einen Schritt weiter gehen als alle anderen. Ja, sonst, ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, hier den Kunden was Besonderes zu bieten. Also das ist Supply Chain, dann geht es um die Technik. Das heißt, hier geht es alles rund um Maschinen, etwaige Reparaturen. Für unsere Businesskunden passiert das auch vor Ort. Aber auch wir refurbischen auch Maschinen. Also das ist ein Teil, man kann also in unserem Flagship-Store auf der Kärntnerstraße kann man auch wieder aufbereitete Maschinen kaufen. Das heißt, die Maschine hat ein zweites Leben bekommen und das ist auch sehr nett. Das machen Kollegen von mir, die dann die Maschinen auch wieder herstellen, sodass sie super sauber und wieder fast wie neu gebrauchsfähig sind. Vielleicht haben sie einen kleinen Kratzer, aber sonst wirst du keinen Unterschied bemerken zu einer neuen Maschine. Dann habe ich den Bereich Kundenservice. Das sind die Mitarbeiter, die am Telefon oder per Mail oder auch bei Live-Chat direkt mit unseren Kunden in Austausch treten und Bestellungen entgegennehmen, Fragen beantworten, Beschwerden auch entgegennehmen und sich da um die Anliegen der Kunden kümmern. Und das Thema Qualität, Sicherheit, Gesundheit ist bei mir auch dabei. Gesundheit war in den letzten beiden Jahren ganz groß auf der Agenda mit Covid. Wie stellt man sicher, dass die Mitarbeiter kommen können, alle sicher sind, sich nicht unnötigerweise dann irgendwo anstecken? Also wie kann man da die besten Vorkehrungen treffen? Und ganz groß das Thema Nachhaltigkeit natürlich. Das ist meine Herzensangelegenheit, die Nachhaltigkeit. Also da brennt mein Herz sehr stark dafür.
Und jetzt einmal kurze Zwischenfrage, wie viele Stunden hat dein Tag, also dass sich das ausgeht, all diese Themen, die ja doch sehr groß sind?
Naja, also ich bin sehr froh, ich habe auch ein sehr gutes Team, das darunter natürlich die Agenten sehr gut weiterbringt. Und das heißt, das habe ich aber auch aufbauen müssen. Ja? Das war auch nicht von vornherein da, das muss man sich auch erarbeiten. Und ja, wie viele Stunden sind es? Ich glaube, es verschwimmt zwischen, weil ich denke danach, wenn ich meinen Sport mache oder sowas, denke ich über Business-Sachen nach. Und ich glaube, das kann man gar nicht so sagen. Und wenn mir halt was einfällt am Wochenende, dann setze ich mich hin. Aber mich stört es auch nicht, ja, weil wenn man Spaß am Job hat, dann tut man das ganz einfach, weil man Freude hat, ja, dran. Und ich zähle die Stunden eigentlich nicht.
Das ist der schönste Job, glaube ich, auf Erden, wenn man die Stunden erzählen muss. Also ich glaube, das sieht man auch oder merkt man, dass dein Herz auch dann dafür brennt, wenn man eben dann nicht die Stunden zählt. Vielleicht auch noch so ein bisschen, wie du zu dieser Rolle gekommen bist. Also mich interessiert es vor allem auch, was dich motiviert hat, auch in so einem großen Konzern für Nachhaltigkeit einzustehen. Ich schätze mal, das ist nicht immer hundertprozentig leicht, oder?
Ja, das ist richtig. Also Nachhaltigkeit hat mich schon immer interessiert. Ja. Also und man kann sehr viele Dinge halt auch aus dem privaten Bereich mitnehmen und auch in den privaten Bereich hinaus wieder zurücknehmen. Und wie bin ich in diese Rolle gekommen? Eigentlich war es mehr oder weniger, ich habe als Supply Chain Procurement Director begonnen und dann hat sich laufend mein Verantwortungsbereich erweitert und dann war Nachhaltigkeit mit dabei. Ja. Und ich habe mir gedacht, so wie damals nur Recycling, Kapselrecycling, da muss ja mehr dahinter geben, ja, und habe mich dann in das Thema wirklich hineingeschmissen und habe geschaut, okay, was tun wir denn eigentlich und was passiert da eigentlich, und dass man auch die Dinge, die vielleicht nicht so offensichtlich sind wie der Kaffeeanbau, dass man das auch vor den Vorhang holt und auch erklärt, ja, und nur wenn man nämlich das versteht, wie alles zusammenwirkt, dann kann man auch richtig nachhaltig agieren, und das motiviert mich und mich motiviert auch besonders in einem großen Unternehmen für Nachhaltigkeit zu stehen, weil dort sitzt man den großen Stellhebel. Es ist vielleicht romantisch, wenn ich für einen kleinen Röster arbeite, aber da habe ich keine großen Hebel in der Hand. Ja. Da kann ich vielleicht das eine oder andere Gute tun. Es wird eine Person oder einen Farmer betreffen. Aber in einem großen Unternehmen, da betrifft es 140.000 Farmer und Farmerinnen in unserem Fall. Da bewegt man schon Dinge. Und wenn man so ein Big Player ist, dann ziehen die anderen in der Industrie natürlich dann auch mit. Ja? Und man setzt Standards und das macht dann auch Spaß, ja? Da wirklich zu sehen, dass man etwas voranbringt und etwas bewegt. Ja? Nicht ich alleine, das sind sehr viele Leute dabei, die das Thema Nachhaltigkeit treiben, aber Teil so eines Großen zu sein und an den großen Hebel zu sitzen, das macht schon Spaß.
Hast du das Gefühl, dass man da auch schrittweit irgendwie dabei sein muss, also dass es da einfach auch von den Konsumentinnen oder auch von den Kunden irgendwie einfach auch so diesen Need in die Richtung geht, einfach weil ja doch, also man muss ja fast sagen, einfach eine Trendbewegung in die Richtung einfach stattgefunden hat in den letzten Jahren?
Ja, sicher. Also um das Thema Nachhaltigkeit kommt kein Unternehmen herum. Und ich sage immer, was wir an Wissen bei Nespresso zusammengesammelt haben über Kaffeeanbau, über die Karbonisierung im Rahmen von Kaffee, der gesamten Kaffeewertschöpfungskette. Also da könnte man eigentlich fast einen Doktor machen draus mit all den Informationen, die wir da haben. Und da ist so viel Information da, aber es geht darum, dass man die auch in kleinen Portionen und in solchen Dosen, wie es auch ein Konsument verstehen kann, ja, und möchte, dass man das entsprechend so, sage ich mal, in kleinen Dosen zur Verfügung stellt. Mhm. Ja. Mhm. Weil es will nicht in einen Doktor ein Kaffee am Bau machen. Ja,
das glaube ich sofort. Aber hat es für dich auch im Laufe deines Werdegangs diesbezüglich irgendwo Rückschläge gegeben? Also gerade auch vielleicht so in Bezug auf diese weibliche Führungsrolle. Du stehst ja doch auch für ein sehr polarisierendes Thema mitunter ein. Also gerade Nachhaltigkeit, da wird halt einfach heftig und viel diskutiert und sicher auch im Bereich Nespresso oder Konzern. Gab es da schon mal Situationen oder sagen wir einfach Herausforderungen, die dir da jetzt irgendwie so schießen?
Ja, da gibt es immer wieder Herausforderungen. Auf der einen Seite, wenn es um das Thema Nachhaltigkeit und polarisierendes Unternehmen geht, dass oftmals die Fakten nicht berücksichtigt werden, sondern dass man ganz einfach sagt, na, das glaube ich nicht. Mhm. Das kann nicht sein, dass jetzt eine Kapsel da nachhaltiger ist als der Vollautomat. Ja, und wenn man sich dann nicht mit wissenschaftlichen Fakten auseinandersetzen will, das macht mich persönlich dann betroffen und traurig, weil ich mir denke, auf die Art und Weise werden wir keine nachhaltige Gesellschaft zusammenbekommen, wenn wir Fakten ignorieren. Also es muss vielmehr auch die Wissenschaft hinein mit einbezogen werden und die auch mehr Gehör bekommen und nicht nur vorgefasste Stehsätze oder Glaubenssätze, die vielleicht irgendwann mal aufgebaut wurden und noch immer in den Köpfen verfestigt sind. Das macht mich dann immer wieder traurig. Da hat man unlängst mal eine Podiumsdiskussion, da habe ich mir gedacht, na, das würde einem Mann in der Rolle nicht passieren, dass du dann ganz einfach nicht mehr zum Reden kommst, dass da ganz einfach das Wort immer unterbrochen wird und du dein Argument und deinen Satz nicht sagen kannst. Dann denke ich mir, das muss jetzt auch nicht sein, aber zum Glück muss ich sagen, ich nehme das dann jetzt nicht tief persönlich, weil ich bin in einer Generation aufgewachsen, wo Frauen sich eine dicke Haut zulegen mussten. Also ich habe Anfang der 90er meine Karriere begonnen. Da war das noch nicht so mit Gleichberechtigung und so weiter, sondern da musstest du wirklich noch mal härter sein als die Männer. Und da kriegst du halt eine dicke Elefantenhaut und ich glaube dann immer an Karma.
Mhm. Siehst du zum Beispiel in deinen Teams, würde mich nur persönlich interessieren, forderst du oder förderst du da auch vor allem weibliche sozusagen Nachkommen unter Anführungszeichen, gerade weil du das angesprochen hast, dass trotzdem, sag ich mal, wie du damals gestartet hast, das sicher auch noch anders war, als es jetzt ist, dass man jetzt vor allem drauf schaut, dass man eben Diversität im Team hat oder eben auch mehr weibliche Führungskräfte?
Also darauf schaue ich sehr und natürlich muss es immer einhergehen, auch mit der entsprechenden Qualifikation. Sowieso. Das ist mir auch ganz wichtig, weil, also was ich auch nicht möchte, ich möchte keine Quotenfrau oder so etwas sein. Da hätte ich echt ein Problem damit, weil ich möchte mich über meine Leistung definieren und ich glaube, es ist möglich, als Frau eine Karriere zu machen, weil wir sind alle gut ausgebildet und man kann Familie und Beruf unter einen Hut bringen, das funktioniert und das unterstütze ich auch bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wenn jemand sagt, ja, du, um 3 möchte ich gerne mein Kind aus dem Kindergarten holen, aber ich bin dann nachher ab 17 Uhr wieder tätig, dann sage ich, ja, wir sind für mich in Ordnung. Und wenn ich dringend was brauche und jemand am Handy dann schnell erreichbar ist und mir das eine oder andere Mal aushelfen kann, das kommt 3-4 Mal im Jahr vor, ja, ist auch in Ordnung. Ja? Mhm. Also man muss da das ein Geben und Nehmen. Und je mehr Freiraum ich auch jemandem gebe, umso mehr bekomme ich auch wieder zurück. Ja. Mhm. Also für mich, ich unterstütze da sehr gerne weibliche Führungskräfte und es sind eigentlich die Mehrzahl meiner direkten Mitarbeiter sind Frauen.
Sehr cool. Finde ich mega, dass du dann auch nochmal sagst, so und jetzt geht ein Schritt weiter. Ich bin schon dort, aber jetzt auch sozusagen die nächste Generation fordern und fördern. Vielleicht nochmal ganz kurz auf das Thema Nachhaltigkeit. Man merkt einfach, du brennst so sehr dafür und mir ist nur eine Frage geschossen, die ich gern fragen würde. Und zwar grundsätzlich jetzt bist du in einer Entscheidungsposition in diesem Bereich. Und mich würde einfach interessieren, welchen Ansatz du verfolgst, um dieses Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, das ist auch schon so ein Buzzword, das so verbraucht ist in Wirklichkeit, so schade eigentlich, in die Köpfe der Menschen zu bringen. Also natürlich auch für Nespresso Österreich, aber gibt es da irgendwelche Ansätze, die du vor allem verfolgst, um zu sagen, okay, das so betreibe ich Aufklärung, damit das eben nicht irgendwie so der 100. Beitrag, Bericht, was auch immer ist, was irgendwie über meine Timeline da ausgespielt wird, sondern dass es auch wirklich hängen bleibt, dass man auch wirklich irgendwie diesen Mehrwert sozusagen gibt und stiftet.
Ja, ich glaube, wie du richtig sagst, Nachhaltigkeit ist so ein Passwort geworden, das jeder irgendwo verwendet und es ist auch sehr komplex, ja. Es ist vielseitig und komplex und man muss da sehr viele Dinge verstehen. Also ich versuche immer das Thema her von einem Lösungsansatz her zu bringen, praktische Beispiele zu bringen, so dass man sich auch etwas darunter vorstellen kann. Also ganz wichtig ist mir da auch die Diskussion und der Diskurs mit der Wissenschaft, weil es gibt kein Wahr und Falsch. Ja? Es gibt unterschiedliche Ansätze und durch den Diskurs findet man dann die beste Lösung. Und das geht mir ein bisschen ab in Wirtschaft und Politik, aber das ist ein anderes Thema, dass hier da viel mehr miteinander gesprochen werden muss. Und wir machen zum Beispiel hier bei unserem Unternehmen Webinare. Ja? Das heißt, wir suchen uns ein Thema raus, wie zum Beispiel regenerative Landwirtschaft. Wie bauen wir den Kaffee an? Was heißt regenerative Landwirtschaft? Und dann erklären wir das und bringen das mit praktischen Beispielen auch den Leuten näher. Also wenn für unsere Mitarbeiter, dass alle geschult sind und dieses Wissen bei allen Mitarbeitern auch vorhanden ist. Ja. Beispiel, was ist Kompostieren? Was ist der Unterschied zwischen Kompostieren und Mulchen auf der Kaffeefarm? Na, dann kann man das erklären mit dem Rasenmähen. Ja? Kompostieren ist, ich habe einen Fangsack hinten drauf und ich werfe es auf einen Komposthaufen oder ich mulche, dann habe ich keinen Fangsack und der Rasen wird geschnitten und fällt wieder auf den Boden. Also solche einfachen, simplen Beispiele. Man darf ja nicht immer davon ausgehen, dass jeder weiß, wie irgendwas angebaut wird. Ja? Es gibt ja auch viele Leute, die in der Stadt aufgewachsen sind und nicht zu sehr familiär sind mit dem, wie jetzt die Natur funktioniert. Ja? Also da muss man das ganz nahe bringen. Und ein wichtiges Erlebnis hatte ich erst kürzlich. Ich durfte unser Nachhaltigkeitsprogramm direkt vor Ort besichtigen. Ich war in Kolumbien und habe mir dort angeschaut, wie der Kaffee angebaut wird von unseren Farmen. Und das war ein sehr, sehr spannendes Erlebnis. Und wenn man mit solchen Erlebnissen dann auch wieder nach Hause kommt, das ist natürlich das Beste, weil dann kann man sagen, das gibt's wirklich, schau mal, und das ist das Foto, ja, und da war ich, und da habe ich einen Kaffeebaum gepflanzt, und das macht dann großen Spaß. Und ich glaube, das ist dann auch in leicht verdaulich für meine Zuhörer.
Sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, diese im Social Media Marketing nennt man das oft so snackable Content, ja, also einfach auch, dass es so, wie du vorher gesagt hast, dass es einfach leicht verdaulich ist, weil oft einmal diese ganzen Zahlen und Fakten, man kann das nicht alles auf einmal aufnehmen, und wenn man das eben immer wieder so stückchenweise und aber dann eben auch verinnerlicht, weil ich glaube, das ist schon der Punkt, dass man nicht nur jemanden trifft damit, sondern dass der das dann auch annimmt und mitnimmt, ich glaube, das ist mit diesem Ansatz sehr viel erfolgreicher.
Ja, ganz richtig.
Zum Schluss, wir sind nämlich schon am Schluss von unserer Podcast-Episode, stelle ich allen meinen Podcast-Gästinnen immer die gleiche Frage. Und zwar ist das, was dein bisher, normalerweise sage ich größtes Learning, aber machen wir jetzt einmal ein bisschen, tun wir den Druck rausnehmen, ein großes Learning in deinem Leben war, was du gern mit den Hörerinnen und Hörern teilen möchtest. Darf alles sein, ich bin immer so ein Sharing is Caring Mensch, darf aus der Nachhaltigkeitsperspektive sein, darf gern auch aus deiner weiblichen Führungsrolle sein.
Ja, also meine beste Erfahrung, da nehme ich immer die letzte.
Okay.
Weil es gibt natürlich über eine längere Berufskarriere gibt es natürlich sehr viele Erfahrungen, die man dann so hat. Und meine beste Erfahrung, die war kürzlich bei meinem Besuch in Kolumbien. Wir waren auf der Kaffeefarm, abseits vom nächsten Ort, steiles Gelände, dicht bewachsen, fast eigentlich dschungelartig und immer wieder die Kaffeebäume dazwischen. Und dann auf so einer kleinen Ebene stand sein Haus mit Flachdach, also eine, ja, sag ich mal, Ziegeln und ein bisschen weiße Farbe drauf. Ja. So ein Blechvordach, darunter war so Plastik-Camping-Garnitur, wo man halt gesessen ist und essen konnte, also diese Plastikgartensessel, so in dieser Art, ja. Und da saßen wir und haben dann mit dem Farmer geplaudert und der hat dann über sein Leben erzählt und dass er halt doch zweimal flüchten musste und dass er in einer Goldmine zuerst gearbeitet hat, 12 Jahre gespart hat, um sich dann die Kaffeefarm zu kaufen. Und wir sitzen und plaudern halt und so und er fragt mich halt über mein Leben. Und dann am Ende, wie wir uns verabschieden, steht er auf und sagt, ich bin so ein glücklicher Mensch, Gott hat auf mich geschaut, ich kann hier mit meiner Familie zufrieden, in Frieden und gesund leben. Und dann rinnt dir die Gänsehaut rauf und runter, weil du denkst, der hat genau genug zum Leben. Ein bisschen Reserven hat er sicher, aber der hat weit nicht das, was wir haben und ist vermutlich viel zufriedener, als wir es hier sind. Und diese Bescheidenheit und diese Zufriedenheit, die hat mich tief beeindruckt und an das erinnere ich mich sehr gerne zurück, wenn ich über irgendeine Kleinigkeit mich wieder mal ärgere und denke mir, es geht viel einfacher auch und man kann auch viel glücklicher sein, indem man weniger hat, glaube ich.
Total schöne Erfahrung. Danke dir fürs Teilen. Generell vielen Dank, Marianne, für dein Fachwissen und für das tolle Gespräch. Ich hoffe, es hat dir gefallen.
Sehr gut, war super. Danke, Eva.
Sehr, sehr, sehr gerne. Hier jetzt am Schluss noch ein kurzer Werbehinweis, dass diese Podcast-Episode in Kooperation mit Nespresso Österreich entstanden ist. Alle Inhalte, die gesprochen worden sind, sind aber von mir selbst redaktionell aufbereitet beziehungsweise von der Marianne so erzählt. Ich hoffe, ihr konntet euch einiges mitnehmen und vor allem auch einiges lernen. Es würde mich besonders freuen, euer Feedback zu dieser Folge zu hören. Vielleicht trinken wir jetzt noch kurz einen Kaffee. Und
den haben wir uns verdient.
Das stimmt. Und ich verabschiede mich damit bei euch. Bis zum nächsten Mal in 2 Wochen.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.